Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich habe vor kurzem in einer Serie ein Bild von Margaret Thatchers Kabinett gesehen. Sehr schön symmetrisch war das. Die britische Premierministerin saß in der Mitte und um sie rum geschart ihre ganzen männlichen Minister. 1979 war das. Vielleicht sehen Fotos von Unternehmensvorständen in Deutschland künftig so ähnlich aus. Union und SPD haben sich nämlich nun doch auf eine Frauenquote geeinigt. Zumindest in bestimmten Unternehmen unter bestimmten Bedingungen. Die ehemalige Siemens-Vorständin Janina Kugel sagte dazu heute im Deutschlandfunk, das sei
ein Stein, ein wichtiger Anstoß, aber ist ein Mosaik von vielen. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Hebel, die jetzt weit über das hinausgehen, was Organisationen, öffentlich oder Privatwirtschaft, wirken können.
Aber wie könnten solche anderen Hebel aussehen? Das klären wir. Und wir sprechen über Impfstoffe gegen Covid-19. Konkret über die Frage, welche Länder bekommen wann Zugang zu Impfstoffen? Für Entwicklungsländer sollte das ja die Impfallianz Gavi koordinieren. Das scheint aber noch nicht so zu klappen. Bundeskanzlerin Merkel sagte dazu beim G20-Treffen,
wir werden jetzt mit Gavi sprechen, wann diese Verhandlungen beginnen. Denn das beunruhigt mich jetzt etwas, dass da noch gar nichts gemacht ist.
Worin die Schwierigkeiten bei der Impfstoffverteilung liegen, das besprechen wir ebenfalls. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am 23. November 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Nun also doch, jahrelang wurde darum gerungen, jetzt haben sich Union und SPD auf eine Frauenquote in Unternehmensvorständen geeinigt. Wie das genau aussehen soll, das bespreche ich jetzt mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Katharina.
Hallo Katharina.
Die Einigung am Freitag kam ja relativ überraschend. Bislang hatte die Union das immer abgelehnt. Wie kam jetzt dieser Umschwung zustande?
Also ehrlich gesagt hat es mich gar nicht so sehr überrascht, spätestens nachdem Markus Söder, der CSU-Vorsitzende, ja in den vergangenen Wochen sich für eine Vorstandsquote in DAX-Unternehmen ausgesprochen hat, habe ich mir gedacht, ja, das wird jetzt dann bald kommen, auch so aus dieser Arbeitsgruppe, die es auf Fraktionsebene gab, wo man sich einigen wollte, da kamen Signale, dass man sich bald einigen könnte und entsprechend fand ich jetzt, dass man sich geeinigt hat, gar nicht so überraschend. Ich finde aber schon interessant, die Wendung innerhalb der Union, die sie in Teilen hingelegt hat. Also vor allem bei der CSU. Wenn man mal zurückdenkt, hat die CSU ja versucht, diese Quote, die es mittlerweile schon gibt, in Aufsichtsräten noch zu verhindern. Auch mit dem Argument, dass man ja die Wirtschaft, wenn es ihr vielleicht nicht gut geht, nicht nochmal zusätzlich belasten kann. Und jetzt sagt Markus Söder, naja, also dieses Argument, dass man die Wirtschaft da nicht zusätzlich belasten kann, das ist für ihn überhaupt nicht nachvollziehbar, weil man damit die Wirtschaft stärkt. Also das ist ja wirklich eine 180-Grad-Wende. Ja. Und Söder ist auch einer derjenigen, der vorher schon in der eigenen Partei versucht hat, die Frauenquote durchzusetzen. Auch in der CDU merkt man, da gibt es vor allem viele Frauen, aber auch Männer, die sagen, so eine Quote ist wichtig. Und ich habe das Gefühl, dass strategisch auch dahinter stehen könnte, dass man jetzt merkt, naja, also der Wahlkampf kommt. Mhm. Es gibt jetzt Leute, die möglicherweise die CDU und die Union bislang gewählt haben wegen Angela Merkel und die sich vielleicht jetzt überlegen könnten, die Grünen zu wählen und dass man das nicht liegen lassen will. Also weil das ja auch ein Thema ist, mit dem sich die Grünen profilieren werden und dass man sich sicher überlegt hat, wie oder vielleicht überlegt hat, die Abwägung, wie weh tut uns das und wie viele Leute können wir damit mitnehmen, wenn wir uns da bewegen. Und das, glaube ich, ist auch eine strategische Frage und auch eben so eins, wie kann die Union als Volkspartei sich in Zukunft moderner aufstellen, dass da schon sehr viel solche Fragen dahinter stecken.
Und wie soll diese Quotenregelung jetzt genau aussehen?
Also da gibt es mehrere Punkte, die man, glaube ich, mal in den Blick nehmen muss. Das eine ist die Quote in den Aufsichtsräten, die es ja für einen Teil der Unternehmen, nämlich für rund 105 Unternehmen, schon gibt. Das ist also eine 30%-Quote, die gibt es schon. Und dann gibt es Unternehmen, die nicht in diese feste Quote reinfallen, die sich aber bislang eine Zielvorgabe setzen mussten.
Also sagen müssen, freiwillig aber.
Genau, freiwillig sagen, so und so viele Frauen wollen wir demnächst in den Aufsichtsräten und auch in unseren Vorständen haben. Und diese Zielvorgabe, da haben viele Unternehmen gesagt, oh, dann nehmen wir halt mal die Null.
Okay.
Ist auch möglich, war rechtlich auch in Ordnung. Und da hat man im Koalitionsvertrag schon festgelegt, dass es da eine Begründungspflicht braucht in Zukunft von den Unternehmen, warum sie eine Quote Null setzen wollen. Und wenn Unternehmen das entweder nicht begründen oder sich gar keine Zielvorgabe geben, dass es dann tatsächlich auch Sanktionen gibt. Die gab es bislang nicht. Das andere sind die Vorstände für börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen. Das sind auch diese 105 Unternehmen, für die die Quote in Aufsichtsräten schon gilt. Wenn die im Vorstand mindestens 3 Mitglieder haben, dann soll davon in Zukunft mindestens ein Mitglied dem Geschlecht angehören, das sozusagen in der Minderheit ist. Also wenn der Vorstand eben bislang rein männlich ist, 3 männliche Mitglieder, dann muss in Zukunft, oder 4 männliche Mitglieder, dann muss in Zukunft ein Mitglied davon eine Frau sein. Das ist aber keine, sagen wir mal, feste Quote, also wenn das dann 30% sind oder dass man sagt 40%, sondern eine Frau. Also auch wenn es 10 Mitglieder sind, eine Frau. Okay. So, das sind die Änderungen. Und auch für Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des Bundes, da gibt es noch Änderungen in Aufsichtsräten, dass da mindestens 30% Frauen drin sein sollen. Auch bei Unternehmen oder Bundes- und landesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechts, also da sind zum Beispiel Krankenkassen drin, dass es da in Zukunft auch Regelungen für Gleichberechtigung oder Gleichstellung gibt.
Ja. Vielleicht, ich glaube, wir alle wissen, dass Frauen in Führungspositionen und gerade eben in Vorständen zum Beispiel noch unterrepräsentiert sind oder eben zum Teil gar nicht vorkommen. Aber vielleicht kannst du noch mal ein paar Zahlen nennen. Wie sieht es bislang in den deutschen Vorständen aus?
Ich glaube, da muss man ein bisschen gucken, was man sich da rausgreift. Also wenn man jetzt diese 105 Unternehmen nimmt, für die in Zukunft eben auch in Vorständen diese Art Quote gelten soll und bislang schon eben diese Aufsichtsratquote gilt, da haben wir in den Vorständen im Jahr 2019 laut Managerinnenbarometer des DIW einen Frauenanteil von 10%. Und wenn man da auf die Aufsichtsräte schaut, dann ist es deutlich mehr, nämlich um die 34%. Also 10%, da ist durchaus noch, sagen wir mal so, Luft nach oben. Und wenn man vor allem auf den Vorsitz auch guckt, Vorsitz von so einem Vorstand, dann sind es bei diesen 105 Unternehmen, waren es im letzten Jahr nur 3% Frauen, also sehr, sehr wenig. Das ist in den letzten Jahren schon angewachsen, muss man sagen. Aber trotzdem sind das ja immer noch, ist es immer noch eine deutliche Minderheit. Wenn man jetzt sogar auf die 30 größten DAX-Unternehmen schaut, dann stellt sich das nochmal ein bisschen kritischer dar. Da hat sich die Allbright-Stiftung das mal angeguckt und vergleicht das auch mit anderen Ländern und sagt, in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass in diesen 30 größten Unternehmen in den wenigsten mindestens 2 Frauen im Vorstand sind und dass auch die wenigsten eine 30%-Quote erreichen. Das hat die Telekom jetzt zum Beispiel geschafft, das wird SAP im Januar tun, aber das ist etwas, wo es in Deutschland durchaus noch Luft nach oben gibt. Die Allbright-Stiftung sagt sogar, vom letzten Jahr auf dieses Jahr ist die Quote in den 30 größten Unternehmen in den Vorständen sogar gesunken.
Wenn wir nochmal auf Argumente für so eine Quotenregelung schauen, du hast eben schon gesagt, bisher gab es so freiwillige Zielvorgaben, aber die Freiwilligkeit hat nicht wirklich was gebracht.
Nee, tatsächlich, also ich habe schon gesagt, es ist so, dass es dann leicht einen Anstieg gibt, aber eben nicht so einen Anstieg, dass man sagt, jetzt ist man sofort bei 30% oder bei eben tatsächlich sogar paritätisch besetzten Vorständen. Ein Vorstand, muss man sagen, ist natürlich erstmal ganz oben am Unternehmen. Da kann man sich fragen, naja, ist es da, was bringt das dem Unternehmen, wenn da jetzt irgendwie Frauen drin sind? Aber die Argumente dafür sind natürlich schon, dass sich damit auch eine Unternehmenskultur verändern kann. Das nach unten ausstrahlen kann, dass Frauen andere Sicht reinbringen, mal einen anderen Blick eben auf ein Unternehmen reinbringen. Und das sind so Argumente, die man eben für so eine Vorstandsquote oder eine Aufsichtsratquote hat.
Ja, generell auch ja diversere Führungsgruppen aufzustellen. Dagegen spricht oder es wird dagegen argumentiert, dass gesagt wird, naja, wir können das nicht verordnen, weil wenn es eben Unternehmen gibt, du hast gerade gesagt, die sagen, unsere Zielvorgabe ist null, dann ist das deren unternehmerische Freiheit.
Ja, das ist so ein Argument. Das, glaube ich, ist immer eine Frage, wie man auf Wirtschaft guckt. Auch die Frage, wie sehr soll der Staat überhaupt eingreifen? Jetzt haben wir aber nun mal im Grundgesetz auch festgelegt, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sein sollen und dass das auch sozusagen die Aufgabe ist unseres Staates auch dafür zu sorgen oder da entsprechend dann Schritte einzuleiten. Und man hat eben in den letzten Jahren gesehen, dass es aufgrund von Freiwilligkeit oder aufgrund von Appellen nicht wirklich viel passiert, obwohl es ja Frauen gibt. Also wir hatten heute bei uns im Deutschlandfunk ein Interview mit Janina Kugel, die gesagt hat, es gibt genügend Frauen in den unteren Ebenen, die könnten auch nach oben. Und es passiert halt eben nicht. Das ist nicht zwingend vielleicht Männern immer vorzuwerfen. Das hat möglicherweise auch psychologische Effekte, dass man eben Leute, die einem ein bisschen näher sind, eher fördert, nach oben holt.
So dieses Buddies fördern Buddies.
Ganz genau. Ja. Und da kann man eben sagen, naja, vielleicht braucht es dann eben einen kleinen Stupser, dass sich das dann ändert. Also die Quote ist sicher nichts, wo jemand sagt, juhu, toll, wir müssen ein Unternehmen dazu zwingen, Frauen zu fördern. Aber wenn es eben nicht anders geht, dann sagt man eben jetzt, dann müssen wir eben das so machen.
Ja. Janina Kugel, die war Personalchefin bei Siemens, das sagen wir vielleicht noch dazu. Es gibt auch Leute, die sagen, naja gut, das muss aber, also ja, Frauen in Führung ist ganz wichtig, aber das müsste nicht über so eine Quote passieren, sondern es wäre wichtiger, andere Instrumente, andere Hebel anzusetzen. Generell zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Zum Beispiel wird dann geredet über eine Neuregelung des Elterngeldes oder Ehegattensplitting. Also siehst du da auch, dass man da vielleicht auch an anderen Punkten Hebel ansetzen müsste?
Das kann man sicher, vor allem für diejenigen, die in unteren Ebenen sind. Also Frauen, die jetzt nicht in Vorstandspositionen sind oder die jetzt nicht kurz davor sind, in einen Aufsichtsrat zu kommen, die haben davon ja erstmal nichts. Aber denen auch zu ermöglichen, zu sagen, ich möchte Karriere machen und ich möchte das möglicherweise auch mit Familie machen und das soll möglich sein. Dafür sind solche Instrumente natürlich auch wichtig und fördern am Ende auch Frauen in Führungspositionen. Also das ist so ein Argument, dass Quotengegner sagen, naja, dann machen wir halt das und dann brauchen wir die Quote nicht. Ich denke, man kann das eine tun und das andere nicht lassen. Also man kann quasi beides angehen und ist aber sicher auch ein wichtiger Punkt, eben das nochmal zu berücksichtigen und nicht nur zu sagen, wir setzen ganz oben an, sondern eben auch zu sagen, was können wir für diejenigen tun, die auf den unteren Ebenen möglicherweise in eine Führungsposition wollen und wie können wir denen auch zeigen, dass Familie und Beruf und das alles zusammengeht. Trifft ja übrigens auch Männer.
Ja. Wenn wir nochmal auf diesen Gesetzesvorstoß jetzt schauen, wie geht es damit weiter? Denn man hatte jetzt die Einigung, SPD und Union, aber dann hat man heute direkt gehört vom Wirtschaftsflügel der Union, nee, wir finden das gar nicht gut und wir wollen auch alles tun, um das zu verhindern.
Ja, da bin ich mal gespannt, wie das aussehen soll, wie sie das jetzt verhindern wollen. Das ist ja eine Einigung, bei der Teile der Union ja mitgewirkt haben. Mhm. Und sogar der Wirtschaftsminister hat ja jetzt eine Wendung hingelegt, die ich auch beachtenswert finde. Peter Altmaier hat am Anfang des Jahres noch gesagt, also wir sollten die Unternehmen jetzt nicht zusätzlich belasten wegen Corona. Und außerdem ist das mit den Vorständen nicht im Koalitionsvertrag festgelegt und so. Und jetzt sagt er, er begrüßt das jetzt, auf das man sich geeinigt hat. Also da steht schon, glaube ich, in der Union eine sehr große Front, die sagt, wir müssen das jetzt machen und wir möchten das jetzt auch durchziehen. Und da weiß ich noch nicht, wie stark dann der Wirtschaftsflügel sein kann, das noch zu verhindern. Jetzt ist es natürlich so, ein Gesetz muss erst nochmal ausgearbeitet werden. Das steht ja noch gar nicht. Das sind ja jetzt erstmal Eckpunkte, auf die man sich geeinigt hat. Dann muss das Familien- und das Justizministerium das Ganze in ihren Gesetzentwurf einfügen. Die hatten ja schon mal einen, der aber gar nicht so weit weg ist von diesen Eckpunkten. Dann muss sich das Kabinett einigen. Und dann muss sich der Bundestag damit beschäftigen. Und in diesem Verfahren kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht oder an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen was dreht oder dem Wirtschaftsflügel noch mal ein bisschen entgegenkommt. Aber ich glaube, dass man an den Grundsätzen dieses Kompromisses jetzt nicht noch mal rütteln wird.
Erstmal die gute Nachricht. Das britisch-schwedische Pharmaunternehmen AstraZeneca hat mitgeteilt, dass ihr Impfstoff zu etwa 70% wirksam ist. Das wäre dann nach BioNTech Pfizer aus Mainz und den USA und Moderna aus den USA der dritte Impfstoff gegen Covid-19, der schon bald auf den Markt kommen könnte. Aber bekommen womöglich zunächst nur diejenigen Länder Zugang zu einem Impfstoff, die es sich leisten können. Volkert Wildermuth aus unserer Wissenschaftsredaktion. Klären wir erst nochmal, nach welchen Kriterien und in welcher Reihenfolge sollen welche Personengruppen geimpft werden können?
Es gibt drei Kriterien, da sind sich wirklich die Länder der Welt einig, dass die relevant sind und dass man sich danach richten sollte. Und die sind jetzt in keiner besonderen Reihenfolge. Erstens aber sollen die geschützt werden, die in besonderem Maße diesem Virus ausgesetzt sind. Also das ist vor allem das medizinische Personal. Ärzte, Ärztinnen, Pfleger, Pflegerinnen, Schwestern, all die sollen geimpft werden. Aber auch Lehrer und Lehrerinnen zum Beispiel sind natürlich dem Virus besonders ausgesetzt, genauso wie Leute, die an der Supermarktkasse jeden Tag Tausende von Leuten treffen. Also das ist die eine Gruppe, die dem Virus ausgesetzt sind. Zweite Gruppe, das sind die besonders gefährdet sind. Also Ältere, da ist natürlich die Frage, ab wann? Schon ab 65, ab 75, ab 85, da geht nämlich das Risiko deutlich hoch für einen schweren Verlauf mit dem Alter. Dann gibt es aber auch noch Menschen, die Krankheiten haben, hohen Blutdruck, starkes Übergewicht. Viele chronische Krankheiten führen dazu, dass man schlechter mit diesem Virus SARS-CoV-2 zurechtkommt. Also diese besonders gefährdeten Menschen, die wollen alle schützen. Auch da ist man sich einig. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe. Das ist das Kriterium Relevanz. Also Polizisten zum Beispiel, Leute, die für das Funktionieren der Gesellschaft wichtig sind, Mitarbeiter von Kraftwerken, die sollen möglichst nicht ausfallen. Und diese Kriterien, die klingen natürlich auch alle vernünftig, aber das Problem ist dann, wie setzt man das jetzt wirklich im Detail um? Wer ist denn der Erste in der Schlange, wenn der Impfstoff da ist? Der Junge mit einer Herztransplantation oder seine uralte Oma? Oder sollen vielleicht sogar die jungen Erwachsenen als Erste geimpft werden, weil die besonders viel zur Verbreitung des Virus beitragen? Da gibt es Modellrechnungen, die sagen, das ist viel effektiver, wenn man die impft, dann werden unterm Strich mehr geschützt. Also die Details, das wird schwierig und da müssen wir uns jetzt drum kümmern, damit wir morgen schon losimpfen können.
Ja, jetzt haben sich ja einige Länder schon millionenfach solche Impfdosen gesichert. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wer das alles schon getan hat?
Also die EU war auf einer ganz großen Shoppingtour. Die haben bei AstraZeneca, das ist ja dieser Impfstoff, der gerade eine positive Studie vorgestellt hat, da haben sie 300 Millionen Dosen bestellt, bei BioNTech 200 Millionen Dosen, bei Moderna laufen gerade Verhandlungen über 80 Millionen Dosen, dazu kommen noch 300 Millionen Dosen bei Sanofi, 200 bei Janssen, bei CureVac 225, das sind allerdings Impfstoffe, die noch keine positiven Daten vorlegen konnten. Also die EU hat vorgesorgt, aber auch die USA. Auch die haben bei AstraZeneca 300 Millionen Dosen vorbestellt, 100 Millionen bei BioNTech, Pfizer, bei Moderna weitere 100 Millionen und dann noch bei einer ganzen Reihe von Unternehmen, die Studie noch nicht durchlaufen haben. Das ist aber nicht nur die USA und die EU, auch andere Länder, Großbritannien zum Beispiel, das hat pro Kopf den größten Impfanteil weltweit abgegriffen, 340 Millionen Dosis, damit könnte jeder Engländer 5-mal geimpft werden. Aber auch Kanada, Brasilien, Australien, verschiedene arabische Staaten, die haben zum Teil Verträge abgeschlossen mit diesen Unternehmen, die ich schon genannt habe, zum Teil aber auch mit Unternehmen in Russland und in China. Generell ist das im Grunde eine neue Strategie. Man kauft den Impfstoff, bevor der überhaupt fertig ist. Und das ist auch notwendig, denn nur so haben die Unternehmen überhaupt das Geld, diese Entwicklung so schnell vorantreiben zu können. Das ist ein Vorschuss und für diesen Vorschuss will man dann eben auch am Ende was haben. Sanofi zum Beispiel hat gesagt, die USA werden als erste beliefert, die haben uns das meiste Geld gegeben. Da war die französische Regierung aber ziemlich verstimmt und das Unternehmen musste dann zurückrudern. Also nicht nur das Geld spielt eine Rolle, sondern auch die Geografie. Wo sitzen die Unternehmen? Der weltweit größte Impfstoffproduzent, Serum-Institut in Indien, die sitzen eben in Indien und da hat auch das Land gesagt, der Impfstoff muss erstmal zu uns gehen.
Ja, jetzt sagst du, das Geld spielt eine große Rolle. An sich hieß es ja immer zu Beginn und auch immer wieder, dass die Impfstoffe auf jeden Fall fair und gerecht auf der Welt verteilt werden sollen. Bundespräsident Steinmeier hat da kürzlich auch nochmal zu aufgerufen. Es gibt auch immer noch diese weltweite Allianz COVAX, die das koordinieren soll. Kannst du das nochmal erklären? Wie genau soll das ablaufen?
Also COVAX, das steht für Covid-19 Vaccines Global Access, also globaler Zugang für die Covid-19-Impfstoffe. Und das ist im Grunde eine Einkaufsgemeinschaft vieler Länder, und zwar unter Leitung der Weltgesundheitsorganisation und der Impfallianz Gavi. Ganz entscheidend ist, dass da 95 reiche Länder mitmachen, darunter Deutschland, viele andere Staaten aus der EU, auch China in der Zwischenzeit, aber zum Beispiel nicht Russland und auch nicht die USA. Und diese Geberländer, die strecken erstmal das Geld vor und damit will COVAX diese Impfstoffe kaufen und dann am Ende unter allen Mitgliedern von COVAX. Und dazu gehören eben auch 95 50 ärmere Nationen verteilen, und zwar nach der Bevölkerung. Im Moment gibt es Verträge mit 9 Herstellern, weitere Verhandlungen laufen. Und wenn dann diese Impfstoffe bereitstehen, dann soll erstmal jedes Land von dieser COVAX-Gemeinschaft für 3% der Bevölkerung Impfstoff erhalten und dann langsam immer mehr, bis ein Fünftel der Bevölkerung jeweils versorgt ist. Das ist erstmal die Idee.
Und du hast gesagt, Geld quasi soll an COVAX gegeben werden, damit das dann fair verteilt und koordiniert werden kann. Ist denn das schon geklärt, wie viel Geld da jetzt schon vorhanden ist?
Also das lief erstmal ziemlich zäh an, muss man sagen. Also die hatten den Topf aufgemacht und dann kam erstmal gar nicht so viel rein. Aber gerade in den letzten Wochen ist da wirklich viel zusammengekommen, nämlich schon über 2 Milliarden Dollar. Das ist im Grunde mehr, als sie sich für dieses Jahr erwartet hätten. Das reicht allerdings nicht. Das reicht, um anzufangen, jetzt am Beginn des neuen Jahres, wenn die ersten Impfstoffe hoffentlich zugelassen sind. Aber um dann wirklich dieses Versprechen zu erfüllen, ein Fünftel der Bevölkerung in diesen ganzen Ländern zu versorgen, da braucht es noch viel mehr Geld. Die rechnen mit mindestens 5 Milliarden Euro. Also da muss noch was weiteres dazukommen. Es ist auch natürlich immer eine Frage, wie teuer sind die Impfstoffe eigentlich? Da hat AstraZeneca sich festgelegt. Die haben gesagt, wir sind bereit, unseren Impfstoff zu Herstellungspreisen abzugeben. Auf so ein Signal wartet man noch von den anderen Herstellern. Davon hängt natürlich am Ende ab, wie viel Impfstoff man kaufen kann.
Ja. Die WHO hat jetzt schon seit Wochen davor gewarnt, dass eben Entwicklungsländer einmal finanziell, aber auch logistisch bei der Verteilung von Impfstoffen vielleicht abgehängt werden könnten. Welche logistischen Schwierigkeiten gibt es denn da?
Also da gibt es eine ganze Reihe von logistischen Hürden und die fangen sogar an, bevor die Impfstoffe überhaupt produziert werden. Da gibt es Pfeilschwanzkrebse, das sind so Urzeittiere, die haben in ihrem Blut einen Stoff, mit dem kann man ganz effektiv erkennen, ob es irgendwo Giftstoffe gibt. Also die werden benutzt für die Qualitätssicherung von Impfstoffen. Und dieses Blut von Pfeilschwanzkrebsen, das ist im Moment Mangelware. Es gibt Probleme bei der Versorgung mit Glasfläschchen. Da gibt es im Grunde nur 3 Unternehmen weltweit, die im großen Stil diese ganz besonders reinen Fläschchen für Impfstoffe herstellen. 2 davon sitzen übrigens in Deutschland. Die haben jetzt alle schon ihre Produktion hochgefahren und hoffen, dass sie wirklich hinterherkommen, wenn jetzt die verschiedenen Impfstoffe auch wirklich auf den Markt kommen. Also es gibt da ganz viele Hürden und Vorbereitungen, die jetzt auch schon laufen. UNICEF zum Beispiel hat im Rahmen dieser COVAX-Initiative 850 Millionen Einmalspritzen in Lagerhäusern in Dänemark und Dubai schon mal eingelagert. Und dann natürlich gibt es diese Probleme der Verteilung. Luftfracht, das läuft im Moment. Also das touristische Reisen per Flugzeug ist vielleicht nicht so einfach, aber die Frachtflugzeuge, die fliegen, aber das muss man dann ja kühlen. Diverse dieser Impfstoffe müssen ganz kalt sein. Da haben sich jetzt UPS und FedEx aufgestellt und haben an großen Flughäfen, an so Drehkreuzen wirklich Kühlschrankfarmen aufgestellt, damit sie das überhaupt bewältigen können. Und diese Tiefkühlung, die ist wirklich ein Problem, weil dieser Impfstoff von BioNTech und Pfizer, der muss bei minus 70 Grad gelagert werden. Das ist wirklich kalt. Und Pfizer hat da jetzt Boxen entwickelt. Da kippt man Trockeneis rein, dann hält er sich über 15 Tage. Der Impfstoff von Moderna ist ein bisschen einfacher zu handeln. Der braucht nur minus 20 Grad. Das kriegt man auch mit einem normalen Tiefkühler hin. Und dieser neue Impfstoff jetzt von der Universität Oxford, der von AstraZeneca hergestellt wird, der kommt sogar mit normalen Kühlschranktemperaturen aus. Also es gibt da jede Menge logistische Hürden. Auch jedes Land muss ja die Verteilung organisieren. Das ist nicht so einfach, denn so eine große Impfkampagne, die gab es einfach in den letzten Jahrzehnten nicht. Und da muss jedes Land sich darauf vorbereiten. Und da gibt es aber auch gute Erfahrungen. Zum Beispiel hat gerade die Demokratische Republik Kongo das Ende der Ebola-Epidemie verkündet. Und die mussten da auch mit Impfstoffen arbeiten, die Tiefkühlung benötigten. Das haben die hingekriegt. Also es gibt Erfahrungen, aber diese Vorbereitungen, die müssen jetzt laufen, damit es dann wirklich im Frühjahr losgehen kann.
Ich erinnere mich so vage noch daran, dass das bei der Schweinegrippe vor ja jetzt auch schon mehr als 10 Jahren auch so ein Thema war mit der fairen Verteilung weltweit und dass da am Ende wirklich dann ärmere Länder sehr viel später erst einen Impfstoff erhalten haben. Glaubst du, das könnte jetzt bei Covid-19 auch so sein?
Ja, das war wirklich kein Ruhmesblatt. Das muss man mal ganz klar sagen. Die Schweinegrippe, da gab es erstmal das Medikament Tamiflu. Das wurde ja auch in Deutschland in großen Mengen eingelagert und ist dann bei uns im Grunde in den Lagerhallen langsam seinem Verfallsdatum entgegengedämmert, weil das gar nicht gebraucht wurde. Genauso der Impfstoff Pandemrix, der wurde auch vor allem in den reichen Ländern verimpft. Das war dann unterm Strich gar nicht so schlimm, weil H1N1, das war eben kein so ein gefährliches Grippevirus. Das wusste man ja beim Anfang noch nicht. Und auch diese Erfahrung mit der Schweinegrippe, die hat jetzt eben die Weltgesundheitsorganisation dazu gebracht und auch die Impfallianz Gavi schon vorab zu sagen, wir müssen das diesmal anders machen, wir müssen das anders organisieren. Und deshalb wurde eben diese COVAX Facility gegründet und auch die ganzen reichen Länder, die haben auch gesagt, ja, wir kaufen jetzt Impfstoff, aber wir sind auch bereit, einen Teil davon abzugeben. Ich habe vorhin gesagt, in England kommt auf jeden Einwohner 5 Impfdosen. Das wird natürlich nicht gebraucht, wenn die am Ende wirklich alle zur Verfügung stehen und alle diese Impfstoffe sich als wirksam und sicher erweisen. Auch die EU hat viel mehr Impfstoff gekauft, als für die Bevölkerung hier benötigt wird und hat gesagt, das werden wir natürlich zur Verfügung stellen. Also diese Solidarität ist definitiv größer. Mit COVAX gibt es diesmal auch einen organisatorischen Rahmen, in dem das dann auch wirklich zum Tragen gebracht wird. Aber tatsächlich wird man unterm Strich sehen müssen, wenn jetzt Moderna, wenn BioNTech, Pfizer, wenn AstraZeneca und Oxford die ersten Dosen ausliefern, gehen die jetzt wirklich alle nur in die USA, nach Großbritannien, nach Deutschland, in die EU oder kommt da auch was in der dritten Welt an? Das wird wirklich spannend und da müssen wir auch nachhaken.
Was ich mich noch gefragt habe, du hast jetzt schon Solidarität gesagt, klar, es geht vor allem um Solidarität, aber es ist ja auch eine Frage, wenn also in einem Teil der Welt oder in mehreren Ländern eben der Welt das Virus noch grassiert, dann wäre doch auch wahrscheinlich die Gefahr für Mutationen größer, oder?
Ja, nicht nur von Mutationen, sondern auch das Virus, so wie es ist, kann ja wieder zu uns zurückkommen. Mhm. Es weiß ja im Moment noch niemand, wie lange dieser Impfschutz überhaupt trägt, wie lange der hält. Wenn das so ist, dass der nur ein halbes Jahr, da gehe ich jetzt nicht von auf und das will ich jetzt wirklich nicht hoffen. Aber wenn der nur sehr begrenzt sein sollte, dann ist das natürlich ein Problem, wenn dann ständig das Virus von außen wieder hereingetragen wird. Also diese Gefahr ist ganz real und deshalb haben zumindest in ihren Sonntagsreden ganz viele Politiker gesagt, wir selber sind erst sicher, wenn die ganze Welt sicher ist. Ob das jetzt umgesetzt wird, das wird man sehen. Aber es ist natürlich so, wenn die Impfungen da sind und nicht konsequent umgesetzt werden, dann gibt es immer ein Reservoir, wo das Virus sich auch anpassen kann an die Impfungen und so ein bisschen nagen kann, versuchen, immer wieder besser damit zurechtzukommen. Und dann kann natürlich sich so ein Virus auch weiterentwickeln. Auf der anderen Seite, bei der Grippe ist das ja auch so, da haben wir jedes Jahr neue Varianten und auch damit kommen wir zurecht, wobei man sagen muss, jedes Jahr sterben auch wirklich sehr, sehr viele Menschen an der Influenza.
Das war sie, die heutige Ausgabe von Der Tag im Deutschlandfunk am Montag, dem 23. November. Wir freuen uns über Feedback, aber auch über Themenanregungen. Also wenn Sie ein Thema haben, wo Sie sagen, das würde mich interessieren oder das ist bisher in der öffentlichen Wahrnehmung noch nicht so präsent gewesen, schreiben Sie gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, bedanke mich fürs Interesse und sage bis bald.